Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir müssen auch heute wieder über die Zukunft reden, und zwar über die Zukunft der Medizin. Wieder einmal. Genauer gesagt über die Zukunft der Ausbildung künftiger Ärztinnen und Ärzte. Ergo die Reform der Approbationsordnung für Ärzte. Heute wollen wir das mal aus Sicht von Lehrenden tun. Denn wie für sie wird sich einiges ändern, wenn die Novelle denn kommt, wie sie im Moment als Entwurf vorliegt. Und dafür habe ich heute gleich zwei Gesprächsgäste, die ich beide jeweils mit eurer Respektabilität anreden dürfte. Das ist zum einen Annette Becker. Sie ist Studiendekanin für den Fachbereich Medizin an der Philipps-Uni Marburg. Dort ist sie Professorin für Allgemeinmedizin und leitet eben dort auch die Abteilung für Allgemeinmedizin, präventive und rehabilitative Medizin. So heißt es korrekt. Ich grüße Sie recht herzlich, Frau Becker.
Guten Morgen, Herr Nössler.
Und von der Ostseeküste ist uns zugeschaltet Attila Altiner. Auch er ist Studiendekan, nämlich an der Unimedizin in Rostock. Und dort ist er auch Professor für Allgemeinmedizin und Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin. Und ich grüße auch Sie, Herr Altiner.
Guten Morgen aus Rostock.
Guten Morgen, Sie beide zusammen. Ja, also es geht um die E-APRO, die Approbationsordnung für Ärzte. Seit Jahresanfang köchelt mit Blick auf diese Reform wieder so ein bisschen Streit. Jetzt ganz speziell um die Finanzierung, vor allem zwischen Fakultätentag und den hausärztlichen Fachgesellschaften, auch der Gesellschaft der Hochschullehrer in der Allgemeinmedizin. Über das Thema wollen wir heute nicht reden, das kann ich gleich vorwegnehmen. Da hatten wir jüngst mit Ferdinand Gerlach und Martin Scherer auf der einen Seite gesprochen und Matthias Frosch und Frank Wissing vom Fakultätentag auf der anderen Seite. Mit Ihnen beiden will ich heute über eine andere Perspektive reden, nämlich Ihre, nämlich die Sicht der Hochschullehrerinnen und Lehrer und eben auch aus der Sicht einer ganzen Fakultät, in der ja die gesamte Breite der medizinischen Ausbildung abgebildet werden muss. Machen wir es konkret. Wenn die Reform kommt, werden Sie beide und Ihre Kollegen in den Studiendekanaten vor Ort diese Reform mit Leben füllen müssen. Es gibt eine 5-jährige Übergangszeit, okay. Aber schildern Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern doch bitte einmal, was da ganz konkret auf Sie zukommen wird, was sich für die Lehrenden an den Fakultäten ändern wird. Frau Becker, Herr Altiner, wer mag?
Ich würde jetzt einfach mal anfangen, wenn du einverstanden bist. Attila.
Sehr gerne.
Ich denke, man kann es auf ein paar wichtige Eckdaten runterkondensieren. Also es ist einmal die Einführung des nationalen Lernzielkatalogs, ein neuer Lernzielkatalog für die Medizin, was es bisher nicht gegeben hat. Das heißt, die ganzen Lehrinhalte werden ausgerichtet an diesem Lernzielkatalog. Wir werden eine Verzahnung bekommen von Vorklinik und Klinik. Bisher ist die Medizin immer sehr strikt getrennt in den Regelstudiengängen. Zumindest, dass wir eigentlich erst die vorklinische Ausbildung haben, wo die Grundlagen gelegt werden und erst später die Lehre am Patienten stattfindet. Das soll miteinander verzahnt werden, die sogenannte Z-Struktur. Eine Stärkung der ambulanten Versorgung wird kommen. Sehr aufwendige und große Staatsprüfungen, mehrere, kommen zusätzlich zu denen, die wir schon haben. Und auch im praktischen Jahr wird es zu Pflichtlehrveranstaltungen kommen. Und ich glaube, das heißt für viele Universitäten, die bisher nach der Regel arbeiten, das heißt, die noch nicht Modellstudiengänge waren und einiges von diesen Dingen wie diese Modularisierung oder Verzahnung schon umgesetzt haben, ist das wirklich eine grundlegende Reform, muss man ganz ehrlich sagen.
Betrifft das die Mehrheit der Fakultäten am Ende? Oder hat eigentlich nicht jeder schon einen Modellstudiengang irgendwo so halb?
Nein, ich würde behaupten, es betrifft die Mehrheit der Studiengänge.
Und Herr Altiner, mit Blick auf ja, die Lehrenden, was sind das ganz konkret für Herausforderungen, die mit dieser Reform, so sie kommt, denn auf sie zukommen?
Naja, man muss sagen, die Möglichkeiten der Fakultäten, ihre Unterrichtsveranstaltung oder zu gestalten, die wird ja durch die neue Approbationsordnung nicht genommen. Aber es gibt Aspekte, die sind neu und die müssen in die zukünftigen Curricula aufgenommen werden. Das sind eben Aspekte wie interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit oder auch Wissenschaftlichkeit. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der zwar grundsätzlich total zu begrüßen ist, denke ich, dass wir sagen, wir müssen auch das Akademische, das Nachdenken, das wissenschaftliche Denken stärker fördern im Studium. Aber im Moment ist vorgesehen, dass alle Studierende, wie es aus den Bachelor- und Masterstudiengängen schon bekannt ist, Studienarbeiten anfertigen und die müssen natürlich auch betreut und korrigiert werden. Und wenn man sich überlegt, dass ein großer Teil der Lehrenden an den Fakultäten, die in den klinischen Fächern tätig sind, neben Forschung und Lehre sich auch noch stark in der Krankenversorgung engagieren müssen, dann sind das natürlich zusätzliche Belastungen, wo der eine oder andere sich jetzt Sorgen macht, wie kann das eigentlich umgesetzt werden.
Ist das eine reelle Gefahr, dass die Unimedizin in Zukunft, die Hochschulmedizin, eher eine lehrende, forschende Medizin wird und noch weniger eine Krankenversorgende? Ist das eine reelle Gefahr oder wie bewerten Sie das?
Nee, ich sehe das gar nicht als Gefahr. Ich glaube bloß, dass es Lehren oder eine Menge Lehrende gibt, die sich Sorgen machen, dass die Ausfinanzierung der Veränderung der neuen Approbationsordnung möglicherweise nicht ausreichen könnte. Also so die Sorge, um genug personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um eben in diesen drei Feldern auf dem angestrebten Qualitätsniveau das auch machen zu können. Denn es nützt ja nichts, wenn man das auf dem Papier stehen hat. Wir machen jetzt alle longitudinale Curricula, wir machen ein Z-Curriculum, wir machen eine wissenschaftliche Arbeit, wir machen interprofessionelle Kommunikation, wir machen kompetenzorientierte Prüfungen, was sich alles sehr, sehr gut liest, können das aber dann nicht entsprechend personell umsetzen. Und das wäre natürlich schade, denn das ist vielleicht auch die Erfahrung derjenigen, die schon länger mit dabei sind, dass das eine oder andere, was in Änderungen der Approbationsordnung, die bei weitem nicht so weit gingen wie jetzt in diesem Fall, halt auf dem Papier steht, aber in der Praxis dann nicht so umgesetzt wird, wie das vielleicht ursprünglich mal gedacht war.
Vielleicht kann ich das noch ergänzen, wenn ich darf.
Natürlich, sehr gerne.
Weil ich glaube, neben diesen Sorgen, was Herr Altiner angesprochen hat mit den personellen Ressourcen, es ist auch einfach ein wirklich grundlegendes Umdenken, was da auf uns an den Universitäten zukommt, weil die Fächer müssen sich ganz neu denken. Wir haben bisher eine Fächerstruktur und werden in Zukunft aber in Modulen zusammengefügt werden. Und das heißt, wir müssen gemeinsam uns auf Lernziele verständigen und auf eine gemeinsame Prüfung am Ende eines Moduls. Das gibt es in den gestuften Studiengängen schon viel länger. In der Medizin haben wir bisher aber eine sehr strikte Fächerauslegung. Das ist das eine, wo wir grundlegend umdenken müssen. Und auf der anderen Seite soll auch Interprofessionalität gefördert werden. Das heißt, wir müssen uns auch gleichzeitig öffnen für Gesundheitsfachberufe und andere Bereiche, wo wir wirklich miteinander auch in der Lehre interagieren müssen.
Und das ist in der Tat auch ein hoher Aufwand, der da betrieben werden muss, denn das geht besonders für die Traditionsstudiengänge, so nennen wir ja die konventionellen Studiengänge mit der Trennung von Vorklinik und Klinik. Was wir da machen müssen, ist ein sogenanntes curriculares Mapping. Das heißt, man muss schauen, was wird überhaupt bisher wo unterrichtet, wie wird man das in Zukunft gestalten, welche Lernziele hat man, welche Standards erwartet man für die Prüfung? Und dann muss man sich Gedanken darüber machen, an welcher Stelle will man Redundanzen haben, ganz im Sinne einer Lernspirale. Und an welcher Stelle stellt man vielleicht auch fest, da hat man ungewollte Redundanzen, die so in Zukunft nicht mehr notwendig sind. Und das ist dann ein bisschen so, Annette, ich habe es neulich gehört, hat jemand gesagt, Innovationen sind so wie neue Schuhe, die drücken halt am Anfang. Und ich glaube, das ist tatsächlich so auch ein Momentum, was jetzt in die Diskussion natürlich mit reinfließt.
Klingt nach einem ziemlich großen Rad, das da gedreht wird. Und jetzt so langsam, das Ganze wissen wir ja nochmal zur Erinnerung, fing ja auch überwiegend an mit dem Masterplan Medizinstudium 2020, ist schon einige Jahre her, bis es jetzt Richtung Reform der Verordnung geht. Ja, jetzt wird vielleicht dem einen oder anderen erst so richtig klar, wie groß dieses Rad ist, das da gedreht worden ist. Stichwort Paradigmenwechsel will ich gleich nochmal zu kommen. Ich will nochmal ein bisschen im Konkreten, in einigen Details bleiben. Also dieses, es wird aufwendiger, das schwingt ja in sehr vielen Stellungnahmen mit, auch in den Stellungnahmen der Kritiker. Wir erinnern uns an Wissenschaftsministerium Niedersachsen, das war eine ziemlich derbe Kritik. Studium ist sehr viel aufwendiger, kann man alles nicht finanzieren etc. Es gibt mehr Prüfungen, das Thema Blockpraktika haben wir, mehr Examina, komplexere Examina, von allem also mehr im künftigen Medizinstudium. Und dann stelle ich mir natürlich ganz konkret die Frage, Sie haben es selbst schon angedeutet, man wird umdenken müssen. Wie werden Sie das stemmen können, alles so? Also ganz persönlich Ihr Gefühl. Gehen Sie da frohen Mutes ran oder schon so ein bisschen mit wow?
Also ich glaube, wir gehen da alle mit Respekt dran. Das ist völlig klar. Und dass es auch noch eine Diskussion geben muss zum Referentenentwurf, ist auch klar. Aber was wir jetzt im Moment so ein bisschen sehen, ist, dass so ganz verschiedene Aspekte alle miteinander vermischt werden. Also, und da wird halt, da sehe ich jetzt so ein bisschen mehr die Sorge, dass die sehr positiven, also so nehme ich sie zumindest wahr, Innovationsgedanken, und so innovativ ist das ja eigentlich gar nicht. Also da sind ja Dinge, wie gesagt, die im Masterplan und anderswo auf der Welt schon viel, viel länger umgesetzt werden, dass die möglicherweise, ich sag's mal, fast ein bisschen kaputt geredet werden, indem die Bedenken finanzieller und organisatorischer Art zu sehr jetzt in den Mittelpunkt der Diskussion rutschen. Grundsätzlich, meine, ist diese Diskussion ja schon geführt worden, und dass das stemmbar ist, ist keine Frage. Das ist so. Aber es kostet was. Das ist auch klar, weil es ressourcenintensiver wird. Aber das ist auch notwendig. Also gute Lehre kostet eben auch was. Engagement, Energie, Hirnschmalz und eben auch Geld.
Von allem etwas ist wie bei einem guten Gericht, das man kredenzen muss. Vielleicht nochmal konkret gefragt, wird es denn am Ende auch darauf hinauslaufen, dass man gewisse liebgewonnene Dinge einfach loswerden muss, abschaffen muss, um sich dann auch die Ressourcen und die Zeit und die Kapazitäten nehmen zu können für die neuen Dinge?
Das ist bei jedem Veränderungsprozess so. Hm. Und was Annette Becker eben angesprochen hat, die, ich sag mal, in einzelnen Bereichen vorhandene, ganz stark ausgeprägte Fachkultur. Also wir interessieren uns für das eine Fach. Und das ist für mich nicht nur in der Forschung, sondern in der Lehre quasi der enge Korridor, in dem ich mich bewege, in dem ich dann mich auslebe, vielleicht auch in Details und Tiefe gehen, wo man in Zukunft sagen wird, das passt nicht mehr rein in ein entsprechendes Curriculum. Das ist sicherlich für den einen oder die anderen Umstellung. Aber alles in allem, denke ich, ist das eher die Minderheit. Und eins muss man ja auch sagen, es gibt ja auch viele Universitäten, die diesen Prozess, der mühsam war, aber schon durchlaufen haben.
In den Modellstudien?
In den Modellstudiengängen, die sind unterschiedlich gut umgesetzt worden. Die Akzeptanz ist unterschiedlich gut, aber zumindest dort ist ja die Fachkultur nicht verloren gegangen, die ja auch durchaus ihre Berechtigung hat. Auch unsere, wir sind ja nicht ganz ohne Grund heute als die beiden allgemeinärztlichen Studiendekaninnen hier im Interview. Auch unsere Fachkultur leben wir ja und finden die wichtig. Also das gilt natürlich für alle anderen auch.
Damit werfen Sie mir den Ball zu, den ich jetzt direkt Frau Becker zuwerfen kann. Bleiben wir nämlich mal genau in Ihrem Fach, in der Allgemeinmedizin. Und dann schauen wir nochmal, tatsächlich ist die Allgemeinmedizin einer der entscheidenden Fokuspunkte in der geplanten Reform. Wir wissen alle, praktisches Jahr quartalisiert wird es, wenn sie so kommt. Innere bleibt, Chirurgie bleibt, und es gibt ein Wahlpflichtfach in der ambulanten Versorgung. Dann wird die Allgemeinmedizin longitudinal verankert im Studium und sie wird verpflichtender Teil im M3-Examen. Das sind mal so die groben Eckdaten. Sie beide, klar, Vertreter der Allgemeinmedizin, aber eben auch Studiendekane mit Blick auf die gesamte Lehre. Jetzt mal Hand aufs Herz, Frau Becker. Beileibe nicht wirklich jede Fakultät in Deutschland hat ein üppig ausgestattetes Institut für Allgemeinmedizin oder viel Lehrpersonal. Kriegen Sie das denn bundesweit mit den heute gegebenen Ressourcen tatsächlich hin, die Allgemeinmedizin in der Lehre so aufzuwerten, wie es da geplant ist?
Ich glaube, es geht nicht ohne, dass auch Ressourcen in die Allgemeinmedizin fließen. Also sie wird eines von den großen Hauptfächern werden in Zukunft, und man kann nicht erwarten, dass man das ohne irgendwelche Veränderungen seitens der allgemeinmedizinischen Institute und Abteilungen stemmen kann. Gute Lehre muss auch bezahlt werden, und das heißt, da muss Personal reinfließen, da muss Gehirnschmalz, wie Herr Altina vorhin sagte, reinfließen, wie man das jetzt stemmt. Also es muss sich was bewegen. Ich glaube aber, dass die Allgemeinmedizin schon sehr besonders geeignet ist für einen so großen Wandlungsprozess, wie der jetzt auf sie zukommt, weil die Allgemeinmedizin ist gewissermaßen war lange ein Pionierfach, und in den letzten 10 Jahren hat sich unglaublich viel bewegt, was das Fach angeht. Und die Allgemeinmedizin hat einen großen Drive, einen großen Enthusiasmus. Sie hat Strukturen, wo die Abteilungen miteinander vernetzt sind und wo vielleicht viele Voraussetzungen schon geschaffen wurden, die notwendig sind. Prüferschulungen, Informationsmaterial, Curricula, die entwickelt wurden und so weiter. Eine ganz klare evidenzbasierte Ausrichtung, immer die Ausrichtung an dem aktuellen Stand des Wissens. Das ist eigentlich alles das, was auch die Allgemeinmedizin ausmacht. Und ich glaube, sie ist gerade in diesen Veränderungen, die da kommen, ein sehr guter Partner, muss man sagen.
Das wird von dem einen oder anderen Kollegen von Ihnen aus dem einen oder anderen Fach vielleicht etwas anders formuliert werden.
Ja.
Wir wissen, dass die Internisten da nicht ganz so enthusiastisch sind in der Bewertung. Auch das ist natürlich naturgemäß. Aber bleiben wir nochmal kurz bei dem, was Sie jetzt angesprochen haben mit dem Pionierfach Allgemeinmedizin. Was mich persönlich ein wenig verblüfft hat, ist die jüngste Reaktion der Studierenden gewesen. Speziell hier der BVMD als Vertreterin. Die waren anfangs nicht so euphorisch, was die Quartalisierung des PJs betrifft und die Idee, ja zunächst einmal sogar die Allgemeinmedizin als Pflichtfach da einzuführen. Und selbst der BVMD hat zuletzt gesagt, dass sie es eigentlich unheimlich begrüßen, eine holistische Ausbildung durchs gesamte Studium zu ziehen, also diesen holistischen Blick auf einen Fall, auf einen Patienten, auf einen Menschen, muss man ja eigentlich sagen. Und die gehen jetzt sogar noch einen Schritt weiter und sagen, eigentlich möchten wir die Möglichkeit haben für künftige Studierende, dass sie ein ganzes Jahr lang vielleicht einen Patienten begleiten können. Ist doch eigentlich typisch Allgemeinmedizin, oder?
Ja, ist richtig.
Ja und nein.
Okay.
Ja und nein. Also Ernest, ich muss da so ein bisschen, ja, ich bin auch eben schon, wollte Ihnen fast schon ins Wort fallen, als Sie sagen, das ist ja naturgemäß. Ich glaube, es gibt eine Menge Missverständnisse, was die Allgemeinmedizin angeht an den Fakultäten. Und nun gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der, ich sag mal, aus welchen Gründen auch immer, das auch jetzt etwas instrumentalisiert oder sowas. Aber ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis und Unwissen darüber. Es denkt irgendwie jeder, er könne über Allgemeinmedizin mitsprechen, weil das sei ja allgemeine Medizin. Und das ist es eben nicht. Also Sie haben gerade gesagt, das Ganzheitliche, das Holistische, das ist natürlich etwas, das tragen wir als Allgemeinärztin, als Allgemeinärzte. Das ist ein integrativer Bestandteil dessen, was wir tun. Das gilt aber also bestimmt auch für andere Disziplinen, die auch im Medizinstudium auftauchen. Und das ist ja auch gut so, weil wir wollen das ja nicht als einsame Fach da kommunizieren, sondern Botschaften werden ja auch wichtig, dass sie eben mit Redundanz vermittelt werden. Aber es gibt ein paar Bereiche, die sind eben doch nur in der Allgemeinmedizin zu finden. Und das ist eben die Entscheidungsfindung im sogenannten, oder das ist gar kein sogenanntes, das ist ein stehender Terminus im Niedrigprävalenzbereich. Ich muss anders vorgehen in der primärärztlichen Versorgung, als ich es in der Klinik tue, weil einfach, nur um ein Beispiel zu nennen, Prätestwahrscheinlichkeiten unterschiedlich sind. Jetzt im Rahmen von Covid und Teststrategien ist es erfreulich, dass sich außerhalb der Allgemeinmedizin auch viele andere jetzt intensiv mit dem Thema beschäftigen.
Selbst der Gesundheitsminister.
Ja, genau. Und das ist wichtig. Wir haben die Wahrnehmung des Patienten im familialen Kontext. Das gibt so nur bei uns. Wir haben die longitudinale Betreuung und wir haben als Hausärzte den expliziten Auftrag, Fehlversorgung zu vermindern, Quartärprävention. Das sind Dinge, von denen haben aber zum Teil Kollegen an unseren Hochschulen, die jetzt in der Diskussion mit dabei sind, noch nie was gehört. Wie können sie auch? Weil sie nämlich überhaupt keinen allgemeinmedizinischen Unterricht in ihrem eigenen Studium genossen haben und danach in ihren spezialistischen Fächern sich entsprechend qualifiziert haben. Und das führt dann manchmal zu einer Diskussion, die eigentlich an den richtigen Punkten vorbeigehen. Und da kriege ich jetzt den Bogen, glaube ich, zum BVMD. Da haben wir, glaube ich, einfach eine extrem gute Diskussionskultur zwischen dem Fach Allgemeinmedizin und den Studierendenvertretungen erreicht, indem wir wirklich über mehrere Jahre einen Dialog geführt haben und gegenseitig zugehört haben und nicht gesagt haben, ich habe Recht und du Unrecht, sondern wir überlegt haben, was ist eigentlich für den Studierenden wichtig, was ist eigentlich Studierenden zentriert im Studium. Was kann unser Fach, was kann die Allgemeinmedizin dazu beitragen? Und wo wir, sagen wir, da haben wir aber auch einen Anspruch darauf, bestimmte Lernziele zu formulieren und zu vermitteln. Und ich glaube, das führt dazu, dass auf der Ebene es eigentlich keine, ich will es noch nicht mal Konflikte nennen, sondern eigentlich großes Einvernehmen inzwischen darüber gibt, wie wir in Zukunft das Fach Allgemeinmedizin, Primärversorgung im Studium abwissen wollen.
Jo, und dann muss ich noch ergänzen, weil wir eben anfingen mit der Längsschnittbetreuung und dem holistischen Ansatz. Genau das ermöglicht eigentlich die neue AO durch die wiederholten Blockpraktika, dadurch, dass sie mehrfach im Studienverlauf aufkommen, dass wir tatsächlich es schaffen, dass Studierende vielleicht eines Tages wirklich Langzeitpatienten betreuen, schon während des Studiums und wirklich merken, was bedeutet eigentlich chronische Krankheit für die Familienstruktur, für das Leben, wie ist es mit Folgeerkrankungen, die auftreten, wie sieht eine dauerhafte Betreuung aus, und das kann man an einer Universitätsklinik nicht lehren, weil da immer punktuelle Versorgung stattfindet.
Genau, das war auch die Diskussion, die wir hatten mit Ferdinand Gerlach und mit Martin Scherer zu der Frage, ob man nicht ambulante Medizin auch einfach in Hochschulambulanzen lehren könne. Mhm. Also statt in die Lehrpraxis zu gehen, könnten das doch die Ambulanzen machen. Auch da war die Aussage letztlich, an den Hochschulambulanzen sieht man völlig anderes Patientenklientel, als in der ambulanten Versorgung, oder?
Ja, richtig. Also da würde ich voll zustimmen. Das ist einfach anders, das ist keine Allgemeinmedizin, weil wenn ein Patient sich überlegt, in eine Uniklinik zu gehen oder alternativ zu einem Hausarzt zu gehen, dann muss ich automatisch das Klientel der Patienten, die dann an den jeweiligen Institutionen ankommen, das muss ich sortieren.
Genau, und wenn ich das noch kurz ergänzen darf, das Missverständnis ist ja, dass ich das überhaupt nicht ausschließe. Ja. Natürlich ist das auch spannend für Studierende zu sehen, wie in Spezialambulanzen Patienten betreut und versorgt werden. Ja, natürlich, das ist ja auch ein nicht so großer, aber wichtiger Teil des Gesundheitssystems. Das ist aber ein völlig anderer Versorgungsauftrag als in der Primärmedizin. Und deswegen muss das koexistieren, aber kann einander nicht ersetzen, in keinster Weise. Und das ist aber eben so ein typisches Missverständnis. Da muss man natürlich auf der anderen Seite noch was sagen. Jetzt sprechen wir als Studiendekan. Wir sprechen ja jetzt hier nicht über ein Jahr Allgemeinmedizin, interessante Perspektive, sondern wir sprechen über 6 Wochen durch Seminare begleitetes Blockpraktikum in der allgemeinmedizinischen oder in der Primärversorgung. Das sind ja, es geht nicht hier um die, also fachlich ist es wichtig, dass die Allgemeinmedizin das curriculär gestaltet. Wir sind die Einzigen, die dafür die entsprechenden Konzepte und Ideen haben. Der Versorgungsauftrag wird ja von unterschiedlichen Fachgruppen wahrgenommen. Und 6 Wochen in 6 Jahren Medizinstudium oder sagen wir mal 5 Jahren, wenn wir das letzte mit dem PJ weglassen, wo wir jetzt schon 2 Wochen Praktikum und 4 Wochen Pflichtformulatur haben, die dann wegfällt. Also da mache ich mir jetzt als Studiendekan überhaupt keine Sorgen, dass wir das umgesetzt bekommen.
Mhm. Okay, das ist jetzt so ein positiver Blick nach vorne. Ja, kriegen wir hin oder yes, we can, würde ich das mal übersetzen. Schauen wir doch auf einen anderen Aspekt, der sich auch verändern wird, nämlich das OSCE. Das soll flächendeckend kommen. Das kennen wir schon, auch an etlichen Fakultäten. Das Objective Structured Clinical Examination soll es geben, und zwar im M3, und zwar im Rahmen dieser Parcours, wo ich dann also durchaus in kürzester Zeit viele Fälle abarbeite und daran geprüft werden. Darf ich erstmal voraussetzen, dass Sie beide die Einführung dieser Parcoursprüfung befürworten?
Grundsätzlich muss ich von meiner Seite sagen, ja, ich halte OSCE-Prüfungen für eine hervorragende Art der Prüfung, aber sie sind auch arbeits- und zeitaufwendig. Sie sind jetzt ja 3-mal vorgesehen, das hatten Sie, glaube ich, noch nicht gesagt, 2-mal als Staatsprüfungen. Mhm. Und ich würde jetzt den letzten OSCE beim M3, den Sie jetzt nochmal konkret angesprochen haben, ich glaube, da kann man durchaus diskutieren. Grundsätzlich, ja, hervorragende Idee, aber da kann man durchaus in die Diskussion einsteigen, ob das an dieser Stelle unbedingt sein muss.
Herr Altina, wie sehen Sie das?
Ich stimme Frau Becker vollständig zu. Ich meine, eine ganz wichtige Funktion, wir haben ja 2 wesentliche Funktionen, die Prüfungen darstellen sollen. Das eine ist das Sichern eines Mindeststandards und das andere Assessment drives Learning, also Motivation, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, im Falle des OSCEs im Wesentlichen Skills zu erlernen. Da kann man drüber diskutieren, inwieweit man im OSCE schon Kompetenzen abbildet oder eher auf dem Bereich von Skills liegt. Und das, würde ich sagen, ist so, da haben wir ja auch was gelernt. Also ist ja nicht so, dass die Medizindidaktik stehen geblieben wäre vor 10 Jahren oder sowas. Ich glaube, da sind wir realistischer geworden. Da sehen wir, wo können wir das einsetzen, wo nicht. Und das muss nicht im M3 sein. Das ist früher im Studium, glaube ich, besser aufgehoben. Und das würde ich mir auch wünschen, als Studiendekan in die Verantwortung der Fakultäten zu geben, die ja in vielen Bereichen übrigens da super gut schon zusammenarbeiten, denn sagen wir mal, OSCE-Stationen, die entsprechend validiert sind, die werden ja inzwischen auch schon ausgetauscht zwischen den Fakultäten und so. Also da würde ich, ja, Frau Becker, total zustimmen.
Verstehe, also da öffnen Sie durchaus auch an verschiedenen Stellen, jetzt hier speziell auch OSCE M3, nochmal so die Tür und sagen, Leute, darüber sollten wir vielleicht tatsächlich nochmal diskutieren im jetzt Entstehungsprozess einer dann finalen Novelle der Approbationsordnung. Was ich aber auch schon mitnehme jetzt aus den ersten 25 Minuten Gespräch mit Ihnen ist, es wird mehr Aufwand geben und es wird am Ende auch bedeuten, dass wir eigentlich mehr Personal brauchen. Wenn wir gute Lehrer haben wollen, brauchen wir gutes Personal, oder?
Also ich bin völlig bei Ihnen, aber einen Punkt muss man noch sagen. Mhm. Staatsprüfungen sind jetzt auch schon Aufgabe der Landesprüfungsämter. Mhm. Und die Landesprüfungsämter stehen unter der Aufsicht der jeweiligen Gesundheitsministerien. Mhm. Also wenn die Gesundheitsministerien und die Landesprüfungsämter sagen, wir halten das aber total wichtig, eine Ausgieprüfung zu machen oder was auch immer, dann liegt dort die primäre Aufgabe erstmal bei den Landesprüfungsämtern. Und da müssen wir uns jetzt nicht als Fakultäten hinstellen und sagen, oh Gott, wie sollen wir das machen? Unsere Aufgabe ist, eine gute Lehre darzustellen, und als Hochschullehrer sind wir verpflichtet, da mit den Landesprüfungsämtern, das machen wir natürlich auch gerne, zu kooperieren. Aber das ist bisher getrennt gewesen, das ist in Zukunft auch. Das wäre eine ganz andere Sache, wenn man jetzt sagen würde, die Hoheit für die Staatsprüfung legen wir in die Hände der Fakultäten. Könnte man auch drüber reden, aber das wird ja gar nicht diskutiert.
Ja, wobei man auch ehrlich sagen muss, genau, wir können es aber auch nicht ganz getrennt betrachten. Herr Altina hat ja schon gesagt, wir müssen in den Austausch treten, weil es ist so, wenn wir die sehr aufwendige Prüfungen machen, die bisher ja zu bestimmten Zeiten durchgeführt werden müssen. Das heißt, zurzeit ist ja auch geplant, dass die Staatsprüfungen für den Winter zum Beispiel im November, Dezember durchgeführt werden müssen. Dann bindet das unglaublich viel Personal, was den Kliniken gewissermaßen entzogen wird. Es ist ein hoher logistischer Aufwand, es bindet Räume. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch überlegen, wie wir das organisatorisch so umsetzen, dass der Regelbetrieb, dass die Zeiten ausgeweitet werden können, damit es umsetzbar ist. Wenn sie ausgeweitet werden, muss aber gleichzeitig der Regelbetrieb laufen, der curriculare Unterricht und so weiter. Das heißt, wir werden bei vielen OSCE-Prüfungen, die unter Staatsprüfungsbedingungen laufen, werden wir Räumlichkeiten schaffen müssen, Prüfungsräume schaffen müssen, die auch wirklich immer in einer bestimmten Art und Weise eingerichtet sind, wo jederzeit die Prüfungen laufen können und wo wir nicht mal eben umräumen können, wie wir es jetzt derzeit machen, damit danach vielleicht wieder ein bestimmter Kurs laufen kann. Jetzt räumen wir von dem OSCE-Modell mal wieder schnell um in den normalen Präventionsunterricht oder so, sondern das muss dann ja wirklich standardisiert ablaufen und da hängt schon auch viel dran, selbst wenn es unter der Verantwortung der Landesprüfungsämter steht.
Also wird die Reform der ärztlichen Approbationsordnung tatsächlich auch eine kleine Aufgabe werden für Architektinnen und Architekten und Bauingenieure?
Möglicherweise so. Ja.
Was mich zum Ende hin, also ich würde sagen, wir könnten über dieses Thema Approbationsordnungsreform jetzt noch Stunden weiterreden, und das wird ja auch seit Jahren getan in den entsprechenden Kreisen. Was mich zum Ende dieses Gesprächs aber vielleicht nochmal interessieren würde, ist ein gewisser Interessenskonflikt. Ich mache das mal betont in Anführungszeichen. Sie als Mitglieder der DGAM wissen ganz genau, was das Thema Interessenskonflikte und den Umgang damit betrifft. Sie beide sind Allgemeinmediziner. Und aber in ihrer Funktion eben als Studiendekaninnen sind sie für die gesamte Lehre zuständig. Wenn jetzt die Allgemeinmedizin qua Verordnung natürlich aufgewertet wird, weil sie aufgewertet werden soll, das ist politisch einfach beschlossene Sache, bringt sie das gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen in einen gewissen Interessenskonflikt? Würden Sie das so sehen?
Weiß gar nicht das richtige Wort mehr. Ich ringe nach Worten. Das ist wieder eine Diskussion, die irgendwie aus so einer komischen Ecke kommt. Also ich meine, für den hypothetischen Fall, dass Sie jetzt das mit einem Studiendekanin, mit einer Studiendekanin oder Studiendekan sprechen, aus einem anderen Fall, Dermatologie, Mikrobiologie oder sonst irgendwas, würde man auch sagen, es entsteht da jetzt nicht ein Interessenskonflikt, nur weil man jetzt in der Allgemeinmedizin, in der neuen Approbationsordnung eine, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Aufwertung des Faches sieht, die, ich sag mal, konsentiert seit 25 Jahren überfällig ist. Also das kann ich so wirklich nicht sehen. Ich denke, Interessenskonflikte, die entstehen jetzt aus meiner Erfahrung an ganz anderen Stellen. Natürlich ist es bei allen Menschen, die in Fakultäten Verantwortung übernehmen, immer die Frage, was an vorhandenen Ressourcen wie verteilt wird. Aber da gibt's ja gute Kontrollmöglichkeiten, und das ist ja nicht so, dass das völlig intransparent wäre. Und ich glaube, da haben sowohl, also Annette, da kannst du sicherlich auch noch was dafür sagen, aber da zumindest seit den, ich mache das ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren, ich glaube nicht, dass zumindest in der Fakultät, an der ich jetzt tätig bin, der Eindruck bisher entstanden wäre, dass hier ja das genutzt würde, um irgendwas zu operationalisieren, um Ressourcen zu sichern oder sonst irgendwas zu machen. Und ich glaube, dass das Fach Allgemeinmedizin aufgrund seiner Fachlichkeit, das, was wir gerade besprochen haben, Allgemeinmedizin, nicht allgemeine Medizin, machen wir auch gerne, aber Allgemeinmedizin zu vermitteln, einen größeren Stellenwert in dem Studium bekommen muss, das ist wirklich seit vielen Jahren inzwischen gesellschaftlicher Konsens. Also wenn ich auch dieser Meinung bin, dann sehe ich da keinen Interessenskonflikt drin.
Ja, ich muss sagen, ich habe meinen Kollegen schon, als ich das Amt angetreten habe, habe ich ihnen schon gesagt, also bitte, ist die Allgemeinmedizin, die Lehre in der Allgemeinmedizin wird aufgewertet und sie möchten oder sie werden vielleicht eines Tages das Gefühl haben, dass ich meinem Fach etwas zuschanze. Also ich habe das schon offengelegt und unsere Kollegen und Kolleginnen, die waren sich dessen bewusst. Aber ich glaube, es ist ja einmal dieses, was Sie ansprechen und Interessenskonflikten meinen. Und auf der anderen Seite ist es aber ja auch eine Expertise, die wir haben, Herr Altina und ich, dass wir glauben, auf welchem Weg müssen wir das umsetzen, was da kommt. Und unsere Aufgabe als Studiendekanin und Studiendekan ist ja, dass wir die Umsetzung des Gesetzestextes in der Zukunft ja implementieren, an unserer Universität einführen. Und ich glaube, da kann man schon sehr klar sich an den Verordnungen und dem Gesetzestext und so weiter orientieren. Vieles sind, muss man ganz ehrlich sagen, einfach Rechenmodelle, und die dahinterlegt werden, die begründen, über wie viele SWS jetzt welche Stellen freigegeben werden müssen und so weiter. Und da, glaube ich, ist unsere Aufgabe, für Transparenz zu sorgen, damit die Entscheidungen nachvollzogen werden können.
Mhm. Aber ja, nochmal so auch aus Ihrem täglichen Empfinden, Sie üben diese Rollen ja nun schon länger aus, beide. Die Neiddebatten gibt es doch schon unter Kollegen, oder? Kann man das bestreiten?
Ja, das ist menschlich. Also das gibt es in gleicher Weise wie überall woanders auch. Aber das ist, wissen Sie, Herr Nössler, ich finde, da ist genau so ein Punkt. Also da müssen wir jetzt auch mal, glaube ich, mit der Souveränität sowohl unserer als Fachvertreter, als auch in unserer jetzigen Funktion als Studiendekane, da müssen wir dann auch sagen, also auf das Niveau gehen wir jetzt auch einfach nicht runter. Also wenn wir jetzt die Neiddebatte führen darüber, dass Allgemeinmedizin mit A anfängt und dann im Vorlesungsverzeichnis relativ weit vorne steht, ich glaube, das sollten wir uns nicht antun. Aber wichtig ist natürlich, und Annette, da danke ich dir auch, dass du das nochmal gesagt hast, dass wir natürlich uns dessen bewusst sein müssen, dass eben zum Teil vielleicht der eine oder andere diese Debatte, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, die gesellschaftliche Debatte, vielleicht aus der jeweiligen Perspektive der Hochschulmedizin so vielleicht auch gar nicht mitverfolgt hat und deswegen davon jetzt einfach ein bisschen überrascht ist. Aber ich glaube, da können wir durch Transparenz und Aufklärung was erreichen. Und mit dem BVMD hat es geklappt. Vielleicht klappt es ja dann mit dem MFT auch.
Gut, also es geht auch ein bisschen um Souveränität in der Lehre und, was Sie anfangs schon gesagt haben, es geht um eine neue Art auch des Gegenseitigen und des Selbstverständnisses, nämlich das Fächerdenken einfach aufzubrechen. Nicht die Fächer abzuschaffen, das ist nicht die Idee, sondern das Fächerdenken aufzubrechen. Es geht ja auch darum, Hochschullehre, medizinische Ausbildung an den Fakultäten vielleicht in Zukunft etwas anders zu begreifen, nämlich auch unter dem Stichwort Sicherung der künftigen medizinischen Versorgung. Also nicht nur wir bilden jetzt wissenschaftliche Medizinerinnen und Mediziner aus, sondern wir bilden Menschen aus, die medizinische Versorgung machen sollen in Zukunft. Sehen Sie da so einen Paradigmenwechsel, auf das Medizinstudium zu kommen?
Ja, ich sehe einen Paradigmenwechsel. Ich würde gar nicht sagen, wir bilden im Hinblick auf die zukünftige medizinische Versorgung aus. Ich hoffe, dass wir das eigentlich schon immer gemacht haben, aber natürlich noch mehr mit Fokus auch auf die ambulante Versorgung, die einen Großteil der Versorgung stellt, muss man ganz ehrlich sagen. Der Paradigmenwechsel mehr auch im Hinblick darauf, wie wir die Lehre umsetzen, und da sehe ich den auf jeden Fall, und ich glaube aber, ein Stück weit muss ich sagen, freue ich mich darauf, weil wir uns tatsächlich alle an einen Tisch setzen müssen. Das hört sich jetzt fast bilderbuchhaft an, aber es wird gar nicht anders gehen, als dass wir unendlich viele Arbeitsgruppen bilden und unser Studium nochmal neu reflektieren und neu aufsetzen. Und ich glaube, da liegt auch unglaublich viel Chance.
Herr Altine, Sie stimmen dem zu?
Ich stimme dem vollständig zu, und ich denke, dass bei allen Herausforderungen, die das natürlich mit sich bringt, die Chancen, die jetzt in der neuen Approbationsordnung für die Ausbildung der zukünftigen Ärztinnen und Ärztegeneration liegen, die sind viel größer als die Risiken oder die Beschwernisse, die da auf uns zukommen.
Mehr Chancen als Risiken. Das ist doch mal schön. Wir wissen ja, in der Medizin ist es wichtig, immer Nutzen und Risiken abzuwägen. Das haben wir heute mal versucht mit Ihnen beiden. Herr Altina, ich bedanke mich bei Ihnen natürlich, dass Sie dabei waren.
Vielen Dank, ja. Auch vielen Dank für das Gespräch.
Und ich bedanke mich natürlich ganz sehr auch bei Ihnen, Frau Becker, aus Marburg zugeschaltet für das Gespräch. Und dann kann ich Ihnen beiden nur alles Gute wünschen für die Zukunft und für die Reform. Danke auch, Frau Becker.
Vielen Dank, war mir eine Freude.